Ich darf recht herzlich begrüßen Qian Qian. Sie ist seit 2018 Doktorandin im Bereich Medienpädagogik am Institut für Bildungswissenschaft der Uni Wien. Hallo.
Hallo.
Und den Florian, der ist quasi das Gleiche, ebenfalls Doktorand. Er hat gerade vorhin gesagt, seine Bezeichnung lautet aber natürlich Assistent in der Abteilung für Bildung, Biografie und Medien am Institut für Bildungswissenschaft der Uni Wien. Hallo.
Hi. Hallo an alle.
Ihr habt jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde etwa, halben Dreiviertelstunde, die Session Privatheit und Selbstbestimmung, Autonomie und Öffentlichkeit. Das Thema klingt sperriger, als es ist, aber was soll ich sagen? Ich gebe einfach euch die Bühne in diesem Sinne. Applaus für euch und viel Spaß auch beim Mitmachen. Danke.
Hey, guten Abend an alle vor dem Bildschirm. Es stimmt natürlich, es ist ein bisschen sperrig. Es klingt sperrig, es ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber die Idee ist furchtbar schön, sie die, weiß nicht, beim Spazierengehen, bei der Straßenbahn auch mal tiefer durchzudenken. Und genau diesen Impuls versuchen wir heute mitzugeben. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir mit euch diese kleine Öffentlichkeit formen dürfen. Und ihr macht das ja die ganze Woche schon. Danke, ich nutze das ganz kurz. Danke an alle Organisatorinnen, die diesen Raum schaffen, die Infrastruktur sicherstellen, Tutorials dafür schreiben und die Moderationen machen und.
Einen schönen guten Abend. Es ist uns eine große Freude, auf diese digitale Bühne der Öffentlichkeit anzutreten. Es ist ein interessantes Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass mehrere Blicke auf mich richten. Ich kann sozialen Stress wahrnehmen sogar, obwohl ich meine Realität jetzt keinen sehe. Und wir bedanken uns für die Besorgung dieses medialen Raums. Es ist eine geniale Vermischung von Virtualität und Realität. Und wir freuen uns auf die Diskussion und Austausch.
Genau. Wir, also Qian Qian und ich, möchten euch heute Abend die Perspektive zeigen, die sich aus dem theoretischen Nachdenken der Sozialwissenschaft entwickelte. Und unser Impuls oder unser Aufriss wendet sich den Begriffen und dem Nachdenken mit ihnen zu. Um uns in den Wirren des Alltags zu sortieren, genauso wie es hier dasteht, ziehen wir uns in unser Denken zurück und das tun wir meist mit Begriffen, die helfen, zu verstehen, was eigentlich passiert. Wir versuchen also, besser zu verstehen, was wir erleben. Und durch den Begriff der Öffentlichkeit zum Beispiel lässt sich beschreiben, wie die Rolle des Staates und seiner Regierungsgewalt das Verhältnis zu den Menschen verändert. Die nationale Einkapselung im Staat, die jetzt gerade zu Corona-Zeiten passiert, zeigt, dass wenn die Politik mehr Raum einnimmt, gewinnt die Privatheit an Bedeutung und die Öffentlichkeit verschiebt sich dementsprechend. Es gibt diesen Ausdruck von Bertolt Brecht, dass Begriffe wie Griffe sind, mit denen unterschlagene Wirklichkeit öffentlich gemacht wird, um etwas in Bewegung zu setzen. Und unterschlagene Wirklichkeit meint hier, dass ein Begriff nicht alles wiedergibt, was er aber vorgibt zu versprechen. Das heißt, wir können mit Begriffen Einfluss auf soziale Tatsachen nehmen und zugleich, dass wir die Begriffe auch beeinflussen können. Also geht es um Verständnisse von Begriffen und um die Frage, wie zumindest theoretisch Bildungsmöglichkeiten darin verortet sein sollten. Ein Nachdenken über das Nachdenken, ein Verständnis über Verständnisse. Also das zugrunde liegende Verstehen ist irgendwie das Thema. Und irgendwo zwischen Demokratie und Staat, Medien und Politik, der Bevölkerung und dem Individuum angesiedelt, da liegt die Öffentlichkeit und die Privatsphäre. Und diese muss immer wieder neu verstanden und ausgehandelt werden. Wir verstehen die Öffentlichkeit als prozesshaft, die in einem Netz von Zusammenhängen, Relationen zur Demokratie steht und den möglichen Beteiligungsformen, meinen, euren, zu dieser Demokratie. Und das ist vielleicht so eine Minimaldefinition, die vielleicht viele von uns teilen. Es gibt da eine Schrift, die heißt Strukturwandel der Öffentlichkeit, die ist von 1962 und die ist ein zentraler Bezugspunkt der Diskussionen. Oder zumindest die Phrase Strukturwandel der Öffentlichkeit, die hat eine gewisse Gravitationskraft und die kehrt immer wieder. Sie stammt von Jürgen Habermas und Habermas schreibt, dass es sich um eine epochaltypische Kategorie handelt, die sich sowohl auf Kernprobleme unserer Gegenwart er beschreibt durch die Vergangenheit und eben der vermeintlichen Zukunft bezieht. Zukunft? Ruft dann die Pädagogik fragend heraus. Ja, Zukunft. Das ist ein interessanter Punkt, denn die Pädagogik weist immer Zukunftsoffenheit auf. Und ihr Handeln, das pädagogische Handeln, ist immer auf die Zukunft bezogen. Das heißt, die Öffentlichkeit wird auch zum pädagogischen Problem. Und mindestens genauso die Bildung. Und die Bildung verstanden als Selbstkonstruktion in Wechselwirkung mit der Welt. Also nicht nur in der Schule, sondern alles, was wir tun, ist Bildungsmöglichkeit. Das heißt, super weite Medienbegriffe, super weite Bildungsbegriffe. Aber wir versuchen das jetzt ein bisschen einzuengen. Und mit dem Problem der Öffentlichkeit behandelt Jürgen Habermas gleichzeitig auch die Frage des Wesens und Funktionierens der bürgerlichen Demokratie, nämlich wie die Menschen oder zumindest die Bürger in der Öffentlichkeit am politischen und kulturellen Leben teilnehmen. Und vielleicht nur ganz kurz ein Wort zum Strukturwandel. Ein Medienwandel, wie das digitale Zeitalter es so mit sich bringt, vollzieht keinen Strukturwandel der Öffentlichkeit per se. Ein technischer Wandel kann jedoch langfristig eben zu neuen Kommunikationsmöglichkeiten führen. Und damit verbunden sind eben neue Organisationsformen, neue institutionelle Einbettungen, ein Wandel von den Inhalten. Es gibt natürlich auch ökonomische Bedingungen von Medien oder ästhetische Formen ändern sich. Und all das, was ich jetzt aufzählt habe, kommt eben durch den Umgang des Menschen mit dem Medium und nicht durch die Technik per se. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir ganz stark herauskristallisieren wollen, eben in Bezug auf pädagogisches Handeln. Und dieses Handeln kann sich eben auf die Öffentlichkeit auswirken. Das heißt, die Rolle jeder Einzelnen und ihrer Vernunft wurde damit eigentlich schon angesprochen. Und das beinhaltet die Selbstbestimmung als freie Entscheidung, wie ich denn eigentlich leben möchte. Und diese Entscheidung hängt natürlich nicht im luftleeren Raum über der Gesellschaft oder der Gemeinschaft oder der Kultur. Und genau. Und das ist wahrscheinlich ein naheliegender und zugleich zugrunde liegender Punkt. Und jetzt, Chan-Chan, magst du noch mal was sagen?
Ja.
Ein paar einführende Worte.
Danke für die Eröffnung von Florian. So wie Kollege vorgestellt hat, ist Öffentlichkeit kein Begriff an sich, sondern ist immer zur Reflexion anzuziehen. Und heute möchten wir unsere Position aus Bildungswissenschaft öffentlich sichtbar und hörbar machen, um einige Punkte in diesem großen Feld anzureißen. Und hoffentlich können wir einige Denkanstöße anbieten. Und gleichzeitig hilft es auch uns, über unsere eigene Position zu reflektieren. Heutzutage, wenn wir von Privatheit im digitalisierten Zeitalter sprechen, denken wir an unsere bedrohte Privatheit, an Probleme der Ethik von Big Data. Privatheit scheint als ein umkämpftes Gut. Wenn Staat und Unternehmen in die intime Privatsphäre eindringen können, wo liegt der Schutzraum? Ist Autonomie in der digitalisierten Zeit aus der Luft gegriffen? Unsere Antwort zur Frage ist nein. Die Autonomie des Menschen wird nicht vom Algorithmus beeinflusst und eingeschränkt. Autonomie ist eh auf keinen Fall völlige Freiheit. Wir sprechen von Autonomie immer in einer Relation von Handlungsmöglichkeit und fremder Regulierung. Privatheit ist auch keine 100% Privatheit, wo man absolute Freiheit hat. Öffentlichkeit und Privatheit stehen nicht zueinander entgegengesetzt, sie sind in einem relationalen Verhältnis. Im Privatraum ist unser Verhalten auch beeinflusst von sozialen Regeln. Zum Beispiel, wir dürfen nachts nicht zu laut feiern und während Corona-Krise wird unser privates Treffen auch durch Sicherheitsmaßnahmen beschränkt. Also Selbstbestimmung in diesem relationalen Verhältnis heißt eine sozial verantwortete Selbstbestimmung. Also man kennt die fremdgesteuerten Regeln und kann diese Regeln zu seinem eigenen Zweck benutzen und bringt seine eigene Interesse in Aushandlung mit Gemeinwohl. Mit diesen relationalen Gedanken betrachten wir nun die Digitalität. Digitalität bringt neues Controller- und Überwachungssystem mit sich, aber gleichzeitig auch Freiheit. Die Schwelle zur Medienproduktion ist gesunken. Wir können Podcasts produzieren, Kanal eröffnen und noch können wir uns wie heute entscheiden, wie der Code programmiert wird und in welche Richtung unsere digitale Gesellschaft sich entwickeln soll. Wir sind immer auf einem digitalen Scheideweg. Ob wir die Kompetenz bekommen, selbstbestimmt zu handeln, liegt in der aufklärenden Bildung. Also das ist die Grundidee, ein Rahmen von unserem Vortrag. Und jetzt möchte ich Wort zu Florian geben. Er wird erklären, warum es Sinn macht, über diesen Begriff nachzudenken und wie ist es entstanden. Florian?
Genau. Was kommt dir denn eigentlich in den Sinn, wenn du dieses Wort hörst, also Öffentlichkeit? Eine nebulöse Masse mit unterschiedlichen Meinungen, irgendwie, irgendwo da draußen. Die Öffentlichkeit ist nicht das, als was sie erscheint. Sie ist gar nicht so leicht zu greifen. Sie zerfällt bei bloßer Betrachtung in viele Dimensionen und weitere Begriffe. Wir wissen, was gemeint ist, wenn wir sagen, öffentliche Arbeit, Gewerkschaft, öffentlicher Dienst, also organisierte Interessenvertretung innerhalb einer Öffentlichkeit, zum Beispiel wie in der Konsensdemokratie in Österreich. Oder wir wissen, was wir meinen, wenn wir sagen öffentliche Hand oder öffentlicher Verkehr. Dafür steht der Staat oder die Gemeinde. Das ist die Einrichtung für die Allgemeinheit. Da muss man natürlich fragen, wer ist darin eingeschlossen? Wer ist mitgemeint? Wir müssen uns eigentlich nur die Wienwahl ins Bewusstsein rufen und dann können wir diese theoretischen Gedanken ganz gut praktisch anlegen. Da stellt sie nämlich die Frage nach der demokratischen Qualität. Wenn die Wahl und die politische Öffentlichkeit alle meint, aber nicht alle mitentscheiden können, die hier wohnen, wenn ein Drittel nicht mitwählt, ein Drittel nicht mitwählen darf, aber die Entscheidungen sie alle mit einschließt. Okay, öffentlicher Verkehr wissen wir. Anders ist es mit der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Meinung. Das ist schwieriger zu fassen. Öffentlichkeit und Privatsphäre sind ein Konzept, eine Idee. Man könnte auch sagen, die Öffentlichkeit ist selbst ein Medium, aber sie ist auf jeden Fall ein Symbol für demokratische Teilhabe. Und was wir über die Öffentlichkeit auch sagen können, und das ist sicherlich ein Verdienst der kritischen Theorie oder Frankfurter Schule, wie man auch sagt, die sich eben in den Arbeiten von Jürgen Habermas ausdrückt, dass die Bedeutung der Öffentlichkeit eine Geschichte hat. Und die Öffentlichkeit ist so als soziohistorisch zu begreifen. Und zugleich ist sie fundamental für das Politische und daher auch der ideologiekritische Blick. Eine Erklärungslinie, die der Öffentlichkeit einen sogenannten Strukturwandel gebracht hat, ist jene der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Es gibt also eine Abkehr in der Einflussnahme vom König, um den man sich scharte, hin zur Bevölkerung, die man über die Öffentlichkeit erreichen möchte. Aber die Frage ist, woher wussten jetzt die Politiker, nachdem sie da Köpfungen gemacht haben und ganz viele andere Sachen, was die Bevölkerung wollte? Und dabei hat sie eine intellektuelle Sphäre als Meinungsform herausgebildet. Salons, Kaffeehäuser, Theater werden da beschrieben. Und das Ganze noch bevor Abstimmungen und Massenmedien hinzukamen. Das war natürlich elitär, gebildet, weltlich, weiß und männlich. Es ist eben eine geschichtliche Dimension wesentlich, wenn wir auf das schauen. Also es geht um Standesgrenzen, Hoffähigkeit oder das Privileg bestimmter sozialer Schichten. Die kennzeichnen die Teilnahme an der Öffentlichkeit. Und zudem geht es schon seit der Aufklärung, geht es um eine Trennung in private und öffentliche Räume. Oder diese Idee der Trennung in öffentliche und private Räume geht damit einher, dass auch Frauen den privaten Raum einnehmen und Männer den öffentlichen Raum. Und solche geschlechtsspezifischen Zuschreibungen haben eben dazu geführt, dass die öffentliche Meinung in bürgerlichen Gesellschaften oftmals dadurch gebildet werden, dass Frauen von diesen Prozessen ausgeschlossen werden, zum Beispiel die Schweiz, die hat 1971 das Frauenwahlrecht eingeführt. Und wie diese Öffentlichkeit zuvor ausgesehen hat, gibt es zwei tolle Filme, die ich euch nur ins Herz legen kann. Und das Gleiche sehen wir auch in modernen Mediengesellschaften, wo die öffentliche Kommunikation nicht selten Geschlechterhierarchien etabliert, die zu Ein- und Ausschlüssen führen. Ich glaube, ihr könnt euch inneres Bild machen. Uns Menschen ist es definitiv nicht egal, was die anderen denken. Daher wenden wir uns eben an der Öffentlichkeit zu und versuchen, auf sie sprachlich einzuwirken. Und zugleich erkennen wir, dass das politische Staatsgebilde und die damit verbundenen Lebensverhältnisse, in die wir alle hineingeboren werden, dass auch das die Lebensverhältnisse sind, die uns die Freiheit von Bildungsprozessen zugesteht, in der wir uns mit der Sprache bilden können. Also Öffentlichkeit, die uns Sprache zeigt und gibt, bildet uns. Und wir bilden uns in diese Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist also strukturiert durch Wörter, Ideen, Politik, Austausch. Es bleibt eine komplexe Idee, oder wie die Jürgen gesagt hat, es bleibt eine schwierige Angelegenheit. Aber im 20. Jahrhundert hat sich etwas geändert und die Öffentlichkeit wird noch stärker ganz bewusst hergestellt. Das öffentliche Wahlrecht wurde zur Norm, was eben bis heute nicht stimmt, nicht für alle stimmt, denn die etablierte Öffentlichkeit spricht nicht alle an. Die Massenkultur, die sie da herausgebildet hat, hat fast alles verändert. Da wurde erneut ein Strukturwandel sichtbar. Und das wurde wiederum von Jürgen Habermas beschrieben als sehr negativ. Das hat er nachher widerrufen. Der Strukturwandel, den er da beschreibt, meint Folgendes. Eine Veränderung von etablierten Zusammenhängen, aus denen die Öffentlichkeit aufgebaut ist. Das heißt, die Art und Weise der Ordnung. Und hinter dem Wort etablierte Zusammenhänge steht einfach das aufeinanderbezogene Handeln der Menschen. In der Sprache würde Struktur den Satzbau meinen, also die Syntax, die Anordnung der Zeichen. Und der Struktur meint keine perfekte Abbildung der Realität, also nicht, dass du was rausschneidest, nimmst es in dein Buch rein, da entsteht einfach ein sprachliches Übersetzungsproblem. Du kannst die Realität nicht perfekt abbilden, aber es geht darum, ein Beziehungsnetz darzustellen, ausgewählte Zusammenhänge, die eben dem, wie in der Sprache, dem Satzbau eine relative Stabilität verleihen. Genau, die Massenkultur. Die Öffentlichkeit wurde speziell durch zwei Faktoren da verändert. Erstens den Massenkonsum. Produkte wurden für die Masse entworfen und die Werbung ist dem gefolgt, also ein Massengeschmack. Und zweitens das Wahlrecht, das zumindest auf viele ausgeweitet wurde. Also hatten Wirtschaftstreibende und Politiker eine Gemeinsamkeit. Das größtmögliche Netzwerk an Menschen ansprechen. Und daran schloss sich dann eben auch die Idee an, eine Durchschnittsperson, Durchschnittswerte herauszufinden, um sich im öffentlichen Diskurs daran zu orientieren. Massenkultur, auch so ein Lieblingsthema der Frankfurter Schule. In der Massenkultur, nur so als kleines Beispiel, wurden zum Beispiel auch Statistiken sehr profitabel, wie im Gallup-Umfragen oder Gallup. Und die Umfrageinstitute arbeiteten, um Gesetze zu testen oder Stimmungen für politische Entscheidungen zu testen. Und das hatte natürlich auch Einfluss auf die Art der Fragen, über das Was und Wie. Da kann man natürlich gut Einfluss darauf nehmen. Und die Institute wollten einerseits sehr idealistisch die Zukunft vorhersagen und andererseits dabei ihren eigenen Jahresüberschuss oder Profite garantieren. Und man brauchte eigentlich nur zur Kronenzeitung schauen. Das heißt, die Medien spielen eine essentielle Rolle. Literatur, Fotografie, Gemälde, Zeichnungen, Umfragen, also vielzählige Medien, tragen eben zur Vorstellung und Definition der Öffentlichkeit bei. Die Öffentlichkeit ist also nicht, es stimmt auch nicht, sie ist nur so halb wirklich da draußen, sie ist ein sprachliches Phänomen. Vielleicht können wir das dann im Pausenraum nur ein bisschen intensivieren, diesen Punkt. Die Öffentlichkeit ist ein Bild, ein Symbol, eine Stimmung. Und wie so viele Ideen kann die Öffentlichkeit genutzt und missbraucht werden. Und am Begriff der Öffentlichkeit lassen sich eben übergeordnete Muster zusammenführen, also Phänomene des Sozialen, des Ökonomischen, des Politischen und eben auch des Pädagogischen.
Ja, also Florian hat eine Wandlungsgeschichte von Öffentlichkeit erläutert, ausgehend vom literarischen Salons, Tischgesellschaft bis hin zur klassischen Massenmedien. Es gibt keine exakte verbal festgelegte Definition von diesem Begriff. Das ist was Ungewöhnliches an diesem Begriff. Im Alltagsleben hat jeder eine vage Vorstellung davon, was unter Öffentlichkeit, was unter Privatheit zu verstehen ist. Öffentlichkeit bezieht sich auf das Phänomen der gemeinsamen Teilnahme. Wenn man auf der Straße, in der Kirche ist, ist man in der Öffentlichkeit. Das ist ein Raum, in dem alles für jeden sichtbar und hörbar ist, ein Raum, der zugänglich ist. In diesem gemeinsamen Raum übt gesellschaftliche Macht aus. Unser Handel ist durch Regel und Macht vermittelt. Zum Beispiel, wir haben jetzt Schutzmaskepflicht und öffentliches Stillen ist immer ein Diskussionsthema. Und in vielen öffentlichen Bereichen ist Rauchen verboten. Und zu Hause gehört Privatsphäre. Anders als Öffentlichkeit ist Privatsphäre ein Lebensraum, in dem man seine Innerlichkeit verbergen kann. Unser Körper, Bankkonto zum Beispiel, gehören auch zur Privatheit. Die sollten von der Verfassung geschützt werden. Wenn wir fragen, wie privat sollte privat sein, dann müssen wir uns lange überlegen. Es fehlen Kriterien, diese Sphäre dazwischen zu bestimmen, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Im Livestream, zum Beispiel jetzt, sind wir alle in einem öffentlichen Raum. Im Internet gibt es keine Privatheit. Gleichzeitig sind wir aber zu Hause. Und unser privates Zoom-Konto oder User-Profil sind doch öffentlich. In der digitalisierten, vernetzten Welt verschwimmt die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Und wenn wir Öffentlichkeit und Privatheit als Sphäre denken und versuchen, sie miteinander zu entscheiden, dann werden wir in eine Sackgasse stecken. Und deshalb möchten wir uns hier nicht auf die begrifflichen Unterschiede dazwischen konzentrieren, sondern wir gehen davon aus, dass Öffentlichkeit ein funktionaler Begriff ist. So zwischen der Tatsache und dem Bewusstsein der Menschen. Öffentlichkeit ist eine zwischen Gesellschaft und Privatleuten vermittelten Sphäre. Diese Öffentlichkeit verstehen wir in Anlehnung von Habermas als ein kommunikativer Raum. Hier gibt es ein Zitat. Diese im kommunikativen Handel gestiftete räumliche Struktur einfacher und episodischer Begegnungen kann in abstrakter Form für ein größeres Publikum von Anwesenden generalisiert und verstetigt werden. Die Öffentlichkeit ist ein sprachlich konstituierter Raum, in dem sich Privatleute aus verschiedenen sozialen Herkünften begegnen und gegenüber Stellung nehmen. Durch die Partizipation sind Bürger einbezogen und ihre Interessen kommen zur Verhandlung. Und diese Verhandlung ist ein unabschließbarer Prozess. Die Bedeutung der Öffentlichkeit liegt im Potenzial, hegemoniale Perspektiven zu konstituieren. Aus widerstreitenden Positionen wird eine hegemoniale Struktur produziert oder beziehungsweise reproduziert. Habermas glaubt, das Publikum, so Privatbürger mit unterschiedlichen Interessen, sie können sich über einige Punkte verständigen. Die sogenannte gesellschaftliche Selbstverständigung ist die Voraussetzung für die Kommunikation, so diese Möglichkeit, Konsens zu bilden. Öffentlichkeit ist ein Raum, in dem die Selbstverständigung stattfindet. Dies geht zurück auf Immanuel Kants Schrift zu Vernunft und Tugend. Mit Vernunft sind Bürger fähig, zu Meinungen zu kommen und sind anschlussfähig an den Gedanken ihrer Mitbürger. Zum anderen sind Vernunft und Tugend die Voraussetzung für die Mitmenschlichkeit. Das heißt, jede Privatperson kann als Zweck an sich selbst respektiert werden. In der Öffentlichkeit wird die Selbstbestimmung ermöglicht. Öffentlichkeit ist ein Ort, an dem man sich selbst aufgeklärt und selbst befreit aus seiner Unmündigkeit. Selbstbestimmende Menschen sind Vernunftswissen mit Willensfreiheit und sprechen Verantwortung für das eigene Tun zu. Hier reden wir nicht von freien Individuen ohne gesellschaftsbedingte Begrenzungen. Wir sind immer über gesellschaftliche Verhältnisse vermittelt. Und die Willensfreiheit ist keine Willkürheit, sondern man bestimmt sich auf eine Weise, dass man gut tut. So, sich zum guten Handeln bestimmen, heißt es. Und so, deswegen der Begriff der Öffentlichkeit beschreibt keine Tatsache, sondern eine Forderung, eine zu erfüllende Funktion der demokratischen Gesellschaft. Und Habermas kritisiert den Strukturwandel der Öffentlichkeit als einen Verfallprozess von der idealisierten bürgerlichen, aufklärerischen Öffentlichkeit hin zum konsumierenden Publikum der Massenmedien. Und schauen wir jetzt unsere Zeitalter, Digitalisierung. Algorithmus ist das Medium einer vermieteten Öffentlichkeit. In diese technisch vermieteten Öffentlichkeit spielt Algorithmus bei der Produktion der Informationen ein, die als wahr geglaubt werden. Da Algorithmus für uns unsichtbar ist, als Endnutzer und Nutzerinnen, und unser Sichtfeld aber beeinflusst, wird er zum Manipulationsinstrument. Das Aktuelle im digitalen Zeitalter ist diese Vermischung der Virtualität und Realität. Wir befinden uns jetzt in einem virtuellen Raum, doch unsere Kommunikation ist real. Unser Image online ist sowohl real als auch digital. Sie zum Beispiel sind nicht physisch anwesend, doch sie können Fragen stellen. Und wenn sie Daumen hoch oder Likes geben könnten, können anderen Zuschauern schätzen, inwieweit unser Vortrag anerkannt wird. So, dies hat zur Folge, dass ein naives Bewusstsein entwickelt wird, dass man denkt, was man vermittelt bekommen hat, ist die öffentliche Meinung. Zum Beispiel Social Bots. Mit Roboter werden Kommentare und Nachrichten automatisch geschickt und verbreitet. Aber wir können das nicht gut erkennen, denn diese Roboter nehmen menschliche Identitäten. Und auf diese Weise wird versucht, ein gewisses Meinungsbild im Internet zu erzeugen. Und anderes Beispiel, Filterblase funktioniert, indem die Leute mit ähnlichen Meinungen verknüpft werden. Man glaubt dann, dass seine Meinung von viel mehr anderen geteilt wird, als es tatsächlich ist. Und umgekehrt, wenn man merkt, dass die meisten Leute andere Meinung haben, dann tendiert man zu schweigen. Zum Schluss werden unsere Meinungen immer homogenisiert. Also wir sind nicht technisch pessimistisch und wir sind nicht der Meinung, dass Algorithmus ein totalitäres Kontrollsystem bildet. Dennoch, wenn Algorithmisierung ein elementares Gesellschaftsmoment ist, ist es insbesondere aus Bildungsperspektive zu fragen, wie Leute aus privaten Lebensräumen zum selbstständigen, autonomen Bewusstsein der Willensbildung bewegt werden. Und zu dieser Frage nach der Bildungsmöglichkeiten gebe ich jetzt Wort zum Kollegen Florian.
Genau, es geht nicht um einen Technikpessimismus. Es geht eigentlich um eine positive Stärkung jeder Einzelnen im Bildungsprozess, sei es im Kindergarten schon, in der Schule Und um sich eben aktiv wo einzubringen in der Öffentlichkeit, um aktiv mit Medien sich zu gestalten, muss man sich ja auch durch eine kritische Reflexion emanzipieren. Und das passiert über sprachliche Wege. Und wie wir eigentlich vorher schon angedeutet haben, ist jeglicher sprachlicher Ausdruck eine Form des Mediums. Also auch digitale Medien sind ein Sprachmedium, das eben auf Sprache aufbaut. Das heißt, der Mensch, wenn er sich verständigen möchte, ist er angewiesen auf Medien, um eben einen Bezug zur Welt herzustellen. Das heißt, der Modus, wie Bildung funktionieren kann, passiert über die gesprochene Sprache, über Bücher oder digitale Medien. Und was dabei wichtig ist, zu verstehen, ist, dass Sprache nie eine Privatsprache ist. Es gibt vielleicht private Informationen, aber Sprache nimmt immer Bezug auf den sozialen Zusammenhang. Und es gibt da Innen und Außen, das wären eben private Informationen, oder wir können das vielleicht als informatorische Differenz oder so, glaube ich, diese Formulierung kommt öfters vor. Und die Art des Sprechens unterscheidet sich ja auch. Die unterscheidet sich, sobald ich den Computer abdrehe, unterscheidet sich meine Sprache in Dialektform, Soziolekt und ja, es unterscheidet sich durch Themen auch. Also wir kennen das eben aus unserer Alltagserfahrung. Pädagogisch würde das dann wahrscheinlich so formuliert werden. Wir brauchen Bildungsräume, die Bildungsprozesse ermöglichen. Und das wird jetzt ein Zitat von Christian Swerz, der eben am Montag schon gesprochen hat, die letzten Jahre und am Mittwoch auch. Und von dem kommt folgendes Zitat. Wir brauchen also Bildungsräume, die Bildungsprozesse ermöglichen, in denen Menschen ihre Souveränität als freie, gerechte und solidarische Machtausübung mit Medien in der Teilnahme an öffentlichen Diskursen entfalten können. Das erfordert Emanzipation durch kritische Reflexion, das heißt den Erwerb von Reflexionssprachen. Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Wir versuchen, Reflexion darzustellen, mit Sprache versuchen, uns zu emanzipieren von gewissen Vorstellungen, die wir haben. Und es braucht natürlich auch Kreativität durch aktive Gestaltung, das heißt den Erwerb von Anwendungssprachen. Steckt auch wieder die Sprache drin. Oft, wenn man über Bildung spricht, geht es ja immer um so schöne Wörter und so Sprachspiele und Wortspiele. Aber es steckt da unheimliche Kraft drin, wenn man Begriffe unterschiedlich unterfüttert. Und der Faktor dieses Strukturwandels, den wir jetzt beobachten können und von dem wir Teil eigentlich sind, ist zum Beispiel, dass sich die Sprecherinnenpositionen durch digitale Medien verändern. Es herrscht eine Neustrukturierung der Kommunikation vor und so, weiß nicht, nationale Grenzen und auch nationale Sprachen können überwunden werden. Das ist soziale Veränderung. Das heißt, Sprache und Öffentlichkeit hängen eng miteinander zusammen. Denn eigentlich jede sprachliche Artikulation, die ich mache, ist irgendwie öffentlich. Und so wie ich vorher gesagt habe, ist eine Privatsprache zu haben gebend. Es ist immer Entäußerung. Und nur unter der Kondition einer Atmosphäre, dieser Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, können wir uns dann wieder zurückziehen in unser Halbdunkel, das eben vom Einzelnen oder von der Einzelnen als Glück, Versicherung oder Schutz verstanden wird. Und wie ich diesen Satz geschrieben habe, okay, Privatheit, Schutzraum, das stimmt natürlich nicht. Diese Machtverhältnisse und auch Gewaltverhältnisse wie häusliche Gewalt machen natürlich nicht Halt vor der Privatsphäre oder finden gerade erst da statt. Und am Dienstag hat er einen Vortrag dazu gegeben. Deswegen dieser kleine Hinweis noch. Und vielleicht nochmal ein kleines Beispiel. Allein schon der Erwerb der Sprache ist eben eine öffentliche Angelegenheit. Kinder lernen die Sprache in einem sozialen Kontext. Einfach nur, dass man mal herumläuft und erlebt. Und auch wenn sich das Kind jetzt gleich wehtut, einen Schmerz verspürt, dann muss die Benennung erlernt werden. Und lernen, also schreien wird wahrscheinlich gleich mal passieren, aber eben gerade diese Benennung ist dann spannend. Die begriffliche Benennung. Und Lernen und Bildung sind eben eine soziale Vorgang. Und Urteile über diesen Schmerz oder Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, bedürfen eben einer gemeinsamen Sprache. Und wir suchen mit dieser Begriffsarbeit ja auch eine Sprache für die Bestimmungen von Öffentlichkeit und Privatheit zu finden. Regeln und Urteile sind eine soziale Übereinkunft. Das wurde ausverhandelt, oder? Sie regeln etwas, das in der Gesellschaft existiert. Und das spiegelt sich auch in der Sprache wider, die ebenfalls regelgeleitet ist, weshalb die Verständigung sozial und öffentlich ist. Und dieser ganze öffentliche Prozess bezieht sich immer auf die Demokratie. Also das ist unsere gesellschaftliche Orientierung in dieser Perspektive, sei es die, weiß nicht, Basisdemokratie, andere Demokratieformen, aber es geht um die kollektive Entscheidung und um diesen Freiraum für Bildungsprozesse. Das sind eigentlich die Dinge, die wir jetzt stärken möchten. Und die gesellschaftliche Perspektive ist die Demokratie, habe ich gesagt, genau. Und die kann auf selbstbewusste Individuen eigentlich nicht verzichten, sonst scheitert sie. Und daher ist eben ein demokratisches Bildungsziel die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Mitbestimmung und zur Kritikfähigkeit an der Gesellschaft und zur kritischen Teilnahme in öffentlichen Diskursen mit digitalen Themen und dass öffentliche Diskurse über öffentliche Diskurse geführt werden, um die Grenze von Privatheit auszuhandeln. Und dabei wird der Mensch als souverän verstanden. Die Freiheit des Menschen, die muss eben darin auch immer wieder ausgehandelt werden. Da kommen wir dann zu ethischen Fragen. Aber die Freiheit wird zum Orientierungsbegriff. Und die Fähigkeit, an diesen Diskursen teilzunehmen, ist eben das pädagogische Problem. Und all die Chancen und Risiken, die jetzt und diese Woche schon genannt wurden, betreffen die Bildung jeder Einzelnen. Nämlich ist die Verstrickung von sozialen Praktiken und technologischer Verfügbarkeit passiert ja nicht im luftleeren Raum, wie ich zu Beginn gesagt habe, sondern sie hat eine materielle Grundlage. Also es gibt soziale Ungleichheiten, die machen ja nicht Halt, bevor wir irgendwie die digitalen Medien, sie sind in die digitalen Medien eingeschrieben, aber sind auch die Voraussetzungen von mir zum Beispiel, bevor ich hier in den öffentlichen Digitalraum gehe. Ich muss Techniken haben, wie ich zu Informationen komme. Also müssen wir irgendwie einen Verfügungsrahmen für diese Welt herstellen, die aber in der digitalen Architektur hochgradig auf persönliche Erfahrungsmuster einwirkt. Und das ist eben genau diese algorithmische Filterung und die Prioritätensetzung, die eben die gesamte Architektur des Netzes durchzieht. Und das hat die Chan Chan gesagt und das kennen wir auch aus anderen Diskussionen, dass in Diskussionen um die Netzneutralität aufgezeigt wird. Und bildungstheoretisch müssen wir uns dann eben fragen, wie wir uns jetzt hier wir und die nachfolgenden Generationen auf die Zukunft hin anlegen können. Und das möchte ich eben mit dem folgenden Zitat abschließen und alles Weitere dann in die Diskussion mitnehmen. Allein schon, weil nicht vorhergesagt werden kann, wie der einzelne Mensch sich selbst bestimmen wird, sind jedem Menschen alle Möglichkeiten der Selbstbestimmung und zur Entwicklung realistischer Utopien zu eröffnen. Und der Christian Swerz, von dem das Zitat stimmt, der hat eben auch gesagt, Entscheidung gegen die Selbstbestimmung ist auch schon der selbstbestimmende Akt. Das heißt, wir haben, ja, eigentlich in jedem Begriff steckt das so ein kaum auflösbarer oder schon ein auflösbarer Widerspruch drin, aber ein spannendes Gedankenspiel. Genauso wie eben, jede Sprache ist öffentlich. Ich kann sie nicht öffentlich machen. Chan Chan, magst du nur irgendwie kurz das zusammenfassen?
Ja, also zusammenfassend sind Privatheit und Öffentlichkeit in einem relationalen Verhältnis zueinander. Und solange uns dies bewusst ist, können wir der Kontrollfantasie entkommen. Und Öffentlichkeit ist ein Schauplatz des Einflusses und der Macht und zugleich auch deren Kritik. So immer in der Öffentlichkeit wird auch Gegenmacht erzeugt. Und Öffentlichkeit selbst ist ein polemischer, kritischer Begriff gegen Untransparenz des politischen Verfahrens oder Absolutismus.
Ja, voll. Ah, der Begriff Gegenöffentlichkeit ist schon richtig spannend. Also kann es eine Gegenöffentlichkeit überhaupt geben, allein von der Idee her? Genau, die demokratische Orientierung war uns nur wichtig, dass es um kollektive Entscheidungen, um kollektive politische Entscheidungen geht. Und die können eben im Kindergarten anfangen, in der Schule. Da da ist noch sehr viel Raum dazu. Und der Umgang mit digitalen Medien ist da eben ein innenwohnendes Mittel. Und die Bildung ist eben genau dieser Öffentlichkeit zugeeignet. Und Öffentlichkeit ist ein sprachliches Konzept auch. Wir sprechen über die Öffentlichkeit, wir stellen sie durch unser Sprechen her und indem wir sie begrifflich versuchen zu fassen, machen wir das auch wiederum sprachlich. Und das war schon das ganze Gedankenspiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, einzelne Punkte mit euch im Pausenraum dann noch weiter zu besprechen.
Ja, vielen Dank.
Ja, wunderbar. Lieber Chan-Chan, lieber Florian, vielen Dank. Stimmt, lange Zeit ist ja behauptet worden, dass die virtuelle Welt der Feind des öffentlichen Raums sei, aber dem ist ja definitiv nicht so. Also, man kann ja sagen, je mehr Menschen die sich nicht kannten, treffen aufeinander, die tauschen sich aus, erfahren sich als Gemeinschaft auf Zeit. Also man hat so den Eindruck, dass je weiter sich das Leben ins Reich des Digitalen verlagert, umso größer scheint auch das Bedürfnis nach Realräumen zu werden. Also diese Habermas spricht ja davon, dieser Kraft der Intersubjektivität. Ne? Also dass ein komplexer Sachverhalt für mehrere Betrachter gleichermaßen erkennbar und nachvollziehbar ist. Spannende Fragen. Wie privat soll privat sein? Leben wir in einem Post-Privacy-Zeitalter? Wie ist dieses Gegenspiel, der Einfluss des Privaten auf das Öffentliche und umgekehrt. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, soweit ich das irgendwie ganz im Hinterkopf irgendwie so liegen habe, hat Habermas irgendwann einmal gemeint, dass das Kaffeehaus ja der Urort der politischen Öffentlichkeit sein oder der Öffentlichkeit sein. Wir haben jetzt für euch nicht das Kaffeehaus, sondern den Pausenraum vorbereitet, wo ich euch beide hinbieten würde und ihr, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn ihr mit diesen beiden netten Menschen hier weiter diskutieren wollt zu diesen spannenden Themen, dann dürft ihr euch ganz einfach unter dieser URL hier anmelden, privacy.at Pausengespräche oder wenn ihr jetzt gerade im Stream zuschaut, einfach weiter unten schauen, da gibt es den Link zum Pausenraum. Dort werdet ihr die beiden finden in 1 bis 2 Minuten und wir freuen uns. Danke.